Düfte können uns entspannen, aufmuntern oder mitten ins Herz treffen. Aber wie gelingt Ihnen das? Was sagt die Forschung dazu? In dieser Folge schauen wir auf das, was im Körper passiert, wenn wir riechen, und entdecken, warum es einen feinen, aber wichtigen Unterschied macht, ob ein ätherisches Öl über die Nase oder über die Haut aufgenommen wird. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von Aromainfo.at. Herzlich willkommen zur 53. Folge von Duft im Gespräch, dem Podcast, in dem wir die Welt der Düfte mit Neugier, Wissen und Herz erkunden. Heute widmen wir uns der spannenden Frage, wie Düfte wissenschaftlich betrachtet wirken und wie sie sensorisch, emotional und kognitiv in uns wirken. Düfte wirken also auf unseren Körper, auf unseren Geist und auf unsere Emotionen. Aber wie genau und warum? Welche Prozesse laufen im Gehirn ab, wenn wir ein ätherisches Öl riechen? Und was können wir aus der Forschung über die Wirkung von Duftstoffen lernen? Mein heutiger Gast hat sich diesen Fragen mit Hingabe und wissenschaftlicher Präzision verschrieben. Frau Magistra Doktorin Eva Heuberger hat 1997 ihr Pharmaziestudium an der Universität Wien abgeschlossen. Im Jahr 2001 promovierte sie in pharmazeutischer Chemie mit einer Arbeit über die Wirkung vom Duftstoff 1,8-Cineol und Linalool auf Aufmerksamkeitsleistungen und physiologische Kennwerte des Menschen. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie anschließend an das renommierte Smell and Taste Center der University of Pennsylvania in Philadelphia, wo sie sich intensiv mit der Wirkung von Düften auf das menschliche Gehirn befasste, unter anderem mit Hilfe funktioneller Magnetresonanztomographie. In Europa arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin sowohl am Department für pharmazeutische Chemie an der Universität Wien als auch am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes. Außerdem war sie in der Forschung und Entwicklung eines mittelständischen Kosmetik- und Pharmaunternehmens tätig. Seit 2020 ist sie selbst Autorin, Referentin und Lektorin. Und 2017 erschien ihr Buch »Riechen und Fühlen«, dass die Zusammenhänge zwischen Duft, Wahrnehmung und Emotion auf gut verständliche Weise beleuchtet. Seit November 2023 ist sie außerdem die erste Vorsitzende von Forum Essentia. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Eva ursprünglich zum Thema Duftwirkung gebracht hat, wie sie die Rolle der Forschung innerhalb der Aromatherapie einschätzt, was genau im Gehirn passiert, wenn wir riechen und was das für unsere Stimmung bedeutet. Wie unterschiedlich die Anwendungen über die Haut und die Nase sind und warum persönliche Duftvorlieben ein entscheidender Faktor für die Wirkung ätherischer Öle sein können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Forschung zu ätherischen Ölen bei Stress und Schlafstörungen und auf Evas Vision für die Zukunft der Aromatherapie. Freue dich auf ein Gespräch, das Wissenschaft verständlich macht, Erkenntnisse vertieft und dir vielleicht eine neue Perspektive auf deine Nase schenkt. Liebe Eva Heuberger, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch.
Hallo Ingrid, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Freut mich auch wirklich sehr. Ja, wir haben ja sehr unterschiedliche Themen. Das letzte Thema war das Thema Mode und Duft und heute ganz was anderes, ganz was Schönes. Wissenschaft, unglaublich wichtig für unsere Arbeit, vor allem auch in der Praxis. Liebe Eva, was hat dich ursprünglich dazu bewegt, dich ausgerechnet auf den Geruchssinn und die Wirkung von Düften in deiner Forschung zu spezialisieren? Gab es einen bestimmten Auslöser oder eine persönliche Erfahrung, die dich auf diesen Weg geführt hat?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr aufmerksam durch die Welt geht und deswegen haben mich auch die Gerüche schon immer fasziniert. Man kann sie ja nicht sehen, man kann sie auch nicht hören, sie sind irgendwie nicht greifbar und trotzdem sind sie so präsent und das hat mich schon sehr früh begeistert und fasziniert, das fand ich spannend. So habe ich mir einen Setzkasten zugelegt, mehrere eigentlich, als ich ein Teenager war und da habe ich Parfum-Miniaturen drin gesammelt und an denen habe ich immer wieder geschnuppert. Und was wahrscheinlich mein Schlüsselerlebnis war, ist eine Taxifahrt in Wien, da habe ich schon studiert und bin einem Taxler begegnet, der durch eine Grippeerkrankung wahrscheinlich seinen Geruchssinn verloren hat. Und er hat mir erzählt, dass das ihn in sehr vielen Bereichen seines Lebens einschränkt. Also zum Beispiel beim Essen. Er hat mir erzählt, dass ihm alles gleich fad erscheint, dass er überhaupt keine Lust mehr hat zu essen, keinen Appetit. Aber dass er auch im sozialen Bereich Probleme hat, weil er sich sehr von anderen Menschen zurückgezogen hat, aus dem Grund, dass er sich selbst nicht mehr riechen kann und dann eben Angst bekommen hat, dass er für die anderen stinkt und ungut riecht. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da habe ich beschlossen, das ist der Weg, den ich in der Wissenschaft gehen möchte. Ich möchte mich mit Gerüchen auseinandersetzen, mit der Olfaktorik, mit der Wirkung von Duftstoffen. Und ja, vielleicht war es dann auch der richtige Riecher, der mich in das Labor von Professor Buchbauer in Wien geführt hat, an die Uni Wien. Ich bin auf ihn gestoßen und habe dann dort meine Forschungen über Duftstoffe begonnen.
Sehr, sehr spannend. Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, das wir, glaube ich, fast alle schon erlebt haben, nämlich das Thema Taxifahrt. Ich finde, das ist etwas, wo man wirklich sehr stark merkt, wie wichtig der Geruchssinn ist. Ich kenne die Taxifahrten, ich bin erst vor kurzem wieder mit einem Taxi gefahren, entweder riecht es ganz unangenehm da drinnen oder es ist extrem stark parfümiert im Taxi. Und es ist etwas, wo ich kaum Luft bekomme und froh bin, wenn diese kurze, hoffentlich kurze Taxifahrt ohne Stau bald vorbei ist, weil die Gerüche in so einem kleinen Raum oft sehr penetrant sind. Und du weißt ja, ich beschäftige mich ausschließlich mit naturreinen, pflanzlichen, ätherischen Ölen. Und da muss ich sagen, ist es fast egal, ob es stinkt oder ob es noch so penetrant, synthetisch duftet. Ja, wenn es zu viel ist, das halte ich einfach fast nicht aus. Und ich glaube, da geht es vielen so. Und deshalb finde ich spannend, dass du gerade dein Einstiegs-, dein Schlüsselerlebnis auch in einem Taxi hattest, mit einem Taxifahrer, der nichts riecht. Ja, und das ist auch etwas, was ich immer wieder wahrnehme, wenn ich unterwegs bin oder auch in meinen Kursen, dass Menschen, die ihren Geruchssinn verloren haben, Angst haben, dass sie stinken und das selber nicht riechen können. Und das ist eine Belastung, aber dann gibt es natürlich noch weit größere Belastungen, auf die kommen wir später noch zu sprechen, was es bedeutet, wenn man nur einen eingeschränkten oder keinen Geruchssinn mehr hat. Ja, aber zurück noch einmal zur Forschung. Welche Rolle spielt die Forschung im Bereich der Aromatherapie aus deiner Sicht?
Meiner Ansicht nach ist die Forschung wirklich von entscheidender Bedeutung. Wenn wir erreichen wollen, dass die Aromatherapie, also die medizinische Anwendung von ätherischen Ölen und auch die Aromapflege als seriöse komplementäre Methoden anerkannt werden, dann brauchen wir nicht nur den reichhaltigen Erfahrungsschatz, sondern wir brauchen auch die wissenschaftliche Evidenz. Und das heißt, wir brauchen einerseits die Grundlagenforschung, wo zum Beispiel Wirkmechanismen aufgeklärt werden, die ätherische Öle und Duftstoffe besitzen. Da gibt es schon gute Untersuchungen, da haben wir schon einiges an Wissen. Und andererseits brauchen wir auch die klinische Forschung und die Versorgungsforschung, denn die erlauben uns, objektiv zu beurteilen, was bringt denn die Anwendung von ätherischen Ölen den behandelten Menschen. Und das ist für mich eine sehr wichtige Frage und ich glaube, dass da auch die Zukunft der Aromatherapieforschung liegen sollte.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch international so, dass hier sehr viel Augenmerk gelegt wird auf Studien. Es gibt ja unglaublich viele Studien zu ätherischen Ölen und ich bin ganz bei dir, das ist die moderne Sprache im Gesundheitswesen und es bedarf unbedingt Forschung im Bereich ätherischer Öle oder Wirkstoffe, die in ätherischen Ölen enthalten sind, um hier sicher bei Patienten Anwendungen durchzuführen, genauso wie du gesagt hast, betrifft natürlich nicht nur die Medizin, sondern auch die Pflege. Und es ist auch im Gewerbe unglaublich wichtig, hier entsprechende Forschungsergebnisse zu haben, um evidenzbasiert arbeiten zu können und nicht einfach nur aufgrund von einer Erfahrung, die eine Person gemacht hat, hier Aussagen zu treffen. Ich glaube, dass die Forschung in Zeiten wie diesen die Basis für die gesamte Branche ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch die praktische Anwendung wichtig und auch expert-based Informationen hier gut einfließen können, weil manche Studien, die ich auch schon gelesen habe, und mit sowas hast du dich ja auch beschäftigt, können jetzt, also im, sag jetzt einmal, im normalen Alltag, können diese Ergebnisse, die unter Laborbedingungen gemessen werden, oft nicht bestätigt werden. Und deshalb ist die subjektive Bewertung letztendlich das entscheidende Kriterium, ob ein Duft positiv angenommen wird oder nicht. Und nicht nur, weil dieser Wirkstoff interessant ist. Kommt natürlich auf die Applikation drauf an, ob ich das in Form von Kapseln gebe, da ist der Duft nicht so relevant. Aber wenn ich mir mit etwas einschmieren soll, dann wäre schon ganz gut, wenn ich das, wie es bei uns im Gewerbe ist, der Kunde führt ja die Anwendungen selber durch. Der schmiert sich vielleicht gerne mit einem Körperöl ein, wo er sich denkt, okay, das könnte jetzt meine Muskelverspannungen lockern, aber sobald es wieder weg ist, hört er auf, wenn es nicht gut riecht. Und deshalb ist es wichtig, hier eben Studien zu haben, um hier gerade im medizinischen Setting Fuß fassen zu können. Ja, und da gibt es ja auch den Gatt-Fossé-Preis. Ich weiß nicht, ich nehme an, du kennst den auch. Ja. Wo eben auch über ICAN beziehungsweise über die Initiativen, die Rhiannon Lewis ins Leben gerufen hat, gemeinsam natürlich auch mit Delphine Marchaud oder anderen von der Gatt-Fossé Foundation, dass hier eben das Augenmerk gelegt wird auf entsprechende evidenzbasierte Grundlagen für die Pflege an sich, ja. Und das können wir natürlich im Gewerbe auch nutzen, wenngleich wir im Gewerbe ja nicht mit kranken Menschen arbeiten. Das muss man auch dazu sagen. Wir arbeiten schon mit Menschen, die vielleicht eine Krankheit haben, aber nicht an der Krankheit selbst, sondern im Gewerbe geht es in erster Linie darum, Wohlbefinden auszulösen, Menschen zu beim Entspannen zu unterstützen und das Genusserlebnis auch in den Vordergrund zu stellen. Ja, du hast in deiner Forschung auch mit bildgebenden Verfahren gearbeitet. Welche waren denn das? Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch erklären, was bildgebende Verfahren auch sind. Und ja, welche spannenden Erkenntnisse konntest du dabei über die Wirkung von Düften gewinnen?
Ja, du hast ja in der Einleitung schon mal kurz angedeutet, ich habe mit der sogenannten funktionellen Magnetresonanztomographie gearbeitet, kurz FMRT. Das kennen wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer von sich selber. Die kennen die normale MRT, die normale Magnetresonanztomographie, denn die wird auch im medizinischen Alltag verwendet in der Diagnostik, um Bilder von verschiedenen Organen oder Geweben zu machen. Und die MRT zeichnet sich dadurch aus, dass man da in so einer Art Röhre drin liegt und dass es rundherum ziemlich laut ist. Es gibt auch noch andere Verfahren, zum Beispiel die Positronen-Emissionstomographie, die PET, oder es gibt verschiedene Arten von Röntgenaufnahmen, die auch Bilder liefern, also Abbildungen von menschlichem Körpergewebe, aber mit denen habe ich persönlich jetzt nicht gearbeitet. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser normalen alltäglichen MRT und der funktionellen MRT, Kernspintomographie? Bei der funktionellen MRT wird aufgezeichnet, wo sich die Durchblutung im Gehirn arbeitet, wenn das Gehirn Aufgaben erfüllt, kognitive Leistungen erbringt. Also wenn wir denken, kann man einfach sagen. Weil diese Durchblutungsveränderung, die steht im Zusammenhang mit der Aktivität von Nervenzellen an diesen Orten. Und so kann ich sozusagen bestimmen, wenn ich eine bestimmte Aufgabe lösen muss, einen kognitiven Task, wo passiert dann die Aktivität in meinem Gehirn? Das ist ein Spezialgebiet der funktionellen Kernspintomographie. Andere Verfahren haben einen anderen Fokus, was weiß ich, zum Beispiel EEG, mit dem kann man eher zeitliche Verläufe abbilden, aber mit MRT kann man so diese Lokalität, die Regionen beobachten, an der die Aktivität stattfindet. Und ich war da an mehreren Studien beteiligt. Ich habe mich ja am Beginn meiner Forschungslaufbahn recht stark mit dem Geruchssinn an und für sich beschäftigt. Und da haben wir zum Beispiel in verschiedenen Studien untersucht, wo im Gehirn passiert denn olfaktorische Verarbeitung. Also wo werden Düfte, wenn wir sie wahrnehmen, im Gehirn prozessiert und verarbeitet. Das war damals noch relativ neu, diese Technik. als ich da mitgemacht habe bei diesen Studien. Und wir haben eine Untersuchung durchgeführt, da haben wir mit Eugenol gearbeitet. Eugenol ist ein Duftstoff, der typischerweise in der Gewürznelke vorkommt, ist auch ein Geruchsträger im Gewürznelkenöl. Und wir haben dann nicht nur untersucht, wo im Gehirn wird dieser Duft von Eugenol verarbeitet, wenn wir das riechen, sondern auch, was passiert, wenn wir uns den Duft von Eugenol vorstellen, wenn da kein Geruchsstoff ist, sondern wenn die Versuchspersonen in der Röhre nur dran denken, wie riecht denn jetzt Eugenol? Und da konnten wir zeigen, dass die Regionen, die da aufleuchten im Gehirn, die aktiv sind, dieselben sind. Also, dass es unabhängig davon ist, ob wir wirklich etwas tatsächlich riechen, stofflich, oder uns das nur vorstellen, dass die gleichen Zonen im Gehirn aktiviert werden. Später habe ich mich mehr mit der Wirksamkeit von ätherischen Ölen und Duftstoffen beschäftigt und da habe ich an einer Untersuchung teilgenommen, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie natürliche Duftstoffe wirken, wenn Personen einen Gedächtnistest machen müssen. Und da hat uns im Speziellen interessiert, ob es einen Unterschied macht, ob man diese Duftstoffe riechen kann oder nicht. Und das Ergebnis war sehr überraschend, denn es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse wirklich sehr unterschiedlich sind und dass wir die Effekte, die wir erwartet haben bei diesen beiden Duftstoffen, nur dann sehen, wenn der Geruchssinn nicht beteiligt war. Im Konkreten waren das die beiden Duftstoffe Eukalyptol und Linalool. Eukalyptol heißt eben auch 1,8-Cineol, das war ja auch der Titel meiner Doktorarbeit. Und Eukalyptol kommt, wie der Name schon vermuten lässt, im Eukalyptusöl vor, aber auch im Rosmarinöl. Und Linalool ist ein Duftstoff, der sehr weit verbreitet ist in den ätherischen Ölen, aber insbesondere im Lavendelöl. Deswegen haben wir den ausgesucht. Und genau, nochmal zusammengefasst, das Ergebnis war eben dieser Untersuchungen, dass es einen Unterschied macht, ob wir Gerüche wahrnehmen oder ob wir Duftstoffe, ätherische Öle auf eine andere Art und Weise verabreichen, applizieren, wo der Geruchssinn eben keine Rolle spielt.
Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Es ist ja so, dass viele Menschen, wenn sie ein gefärbtes Getränk trinken und sie sehen zum Beispiel, das ist jetzt ein rotes Getränk, oftmals Erdbeere oder Himbeere herausschmecken und bei einer Blindverkostung tritt dieser Effekt nicht ein. Das finde ich sehr spannend. Wir haben das selber natürlich auch schon ausprobiert und bei meinen Kursen und Seminaren empfehle ich das immer, dass das zu Hause getestet wird mit verschiedensten Getränken von Cola über Orangensaft, Molke, Milch, was auch immer, bekannte Getränke und hier eine Blindverkostung zu machen, um einfach mal zu testen, wie gut funktioniert der Geruchssinn denn eigentlich noch. Und das ist auch lustig, das kann man auch mit Kindern machen und wenn das nicht ordentlich funktioniert und man nachher erschrocken ist, weil man fast nichts gerochen hat oder geschmeckt, so wie die meisten sagen, wo hier oft auch der Geruchssinn mit dem Geschmackssinn verwechselt wird, dann empfehle ich dringend, zum Arzt zu gehen und sich das einmal anschauen zu lassen, weil das hat Folgen. Auf die kommen wir dann auch später noch zu sprechen. Was den Genusssinn betrifft, das Genießen von guten Speisen, von guten Getränken, so hat das natürlich auch immer mit Wohlgefühl, mit Entspannung auch zu tun. Und vor allem auch mit der Belohnung. Ich belohne mich am Abend mit einem, weiß ich nicht, einer Süßigkeit vielleicht. Da geht es nicht nur um den Zucker, weil sonst könnt ihr einen reinen Zuckerwürfel auch lutschen, ja. Sondern da will ich schon ein Aroma auch dabei haben, vielleicht was Karamelliges. Das ist sehr beliebt. Oder vielleicht zur Erfrischung was Minziges. Also wenn es nur um das Süße ginge, dann bräuchten wir nicht so viele verschiedene Bonbons und Schokoladen, sondern es geht hier ums Wohlfühlen, ums Genießen natürlich auch. Und wenn der Geruchssinn nicht mehr funktioniert, dann schränkt uns das natürlich auch beim Genießen, beim Wohlfühlen, bei der Lebensqualität ein. Sag mal, macht es einen Unterschied, ob ätherische Öle über die Haut oder über die Nase angewendet werden?
Sehr gute Frage. Wenn wir mit über die Nase meinen, dass der Geruchssinn dabei eine Rolle spielt und mit über die Haut meinen, dass der Geruchssinn keine Rolle spielt, dann ja, definitiv, das macht einen großen Unterschied. Das habe ich ja vorhin gerade schon angedeutet. Solche Untersuchungen haben wir mit ätherischen Ölen, aber eben auch mit diesen Einzelduftstoffen gemacht. Und nicht nur im MRT, sondern wir haben auch physiologische Reaktionen bei Versuchspersonen gemessen, wie zum Beispiel die Atmung und den Herzschlag, die Hautleitfähigkeit und solche Kennwerte des autonomen Nervensystems, sagt man dazu in der Forschung. Und ätherische Öle, die wir da benutzt haben, waren zum Beispiel das Sandelholzöl und das Orangenöl und eben diese Einzelduftstoffe, insbesondere Eukalyptol und Linalool, die mich persönlich jetzt sehr interessiert haben. Und die Ergebnisse waren immer dieselben. Wenn die Testpersonen, die wir in den Studien getestet haben, den Duft nicht riechen konnten, dann war die Wirkung so, wie wir das nach der klassischen Aromatherapie-Literatur erwarten würden. Wenn die Versuchspersonen den Duft aber riechen konnten, dann haben wir teilweise auch völlig gegensätzliche Wirkungen gemessen. Und ganz, ganz offensichtlich und wirklich sehr überzeugend war das gerade bei dem Duftstoff Linalool. Das ist ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, einer der Hauptinhaltsstoffe des ätherischen Lavendelöls. Und es gibt schon recht viele Untersuchungen an Tieren oder auch an einzelnen Zellen, die zeigen, dass das Linalool eine beruhigende, entspannende Wirkung hat. Aber Linalool hat gleichzeitig auch einen blumigen Duft. Und wenn man es hoch konzentriert, erinnert dieser Duft sogar an Zitrusfrüchte. Ist also sehr spritzig. Und man kann diesen Duft natürlich dann auch als erfrischend, muntermachend, konzentrationsfördernd und so weiter interpretieren. Und genau das war der Effekt, den wir dann beobachtet haben. Wenn die Versuchspersonen Linalool gerochen haben, dann haben sie sich wacher und energiereicher gefühlt. Wohingegen, wenn wir den Duft nur über die Haut verabreicht haben und die Nase ausgeschaltet haben, dann war das so, wie wir das aufgrund von der Beschreibung in der Aromatherapie-Literatur dem Lavendelöl zugeordnet hätten. Also das war schon sehr, sehr spannend. Und unsere Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass Duftstoffe und ätherische Öle, je nachdem, wie sie angewendet werden, also entweder über die Nase oder über die Haut, auf unterschiedliche Art und Weise wirksam sind. Da scheint es Effekte zu geben, die durch die Geruchswahrnehmung selbst hervorgerufen werden. Ob wir das mögen, was wir riechen, ob wir eine persönliche Erfahrung damit gemacht haben oder auch, ob wir uns eine bestimmte Wirkung erwarten. Na, ich sage nur Zitrusduft versus entspannende Wirkung von Lavendel. Und das ist eben von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Und dann scheint es aber auch Effekte zu geben, die darauf beruhen, dass diese Duftstoffmoleküle in unseren Körper gelangen. Das können sie zum Beispiel über die Haut. Und dann mit Rezeptoren in unserem Körper und somit mit den Organen in Wechselwirkung treten. Da wissen wir aber noch recht wenig drüber. Und das, was wir wissen, das stammt überwiegend aus Untersuchungen an einzelnen Zellen oder aus Tierversuchen. Und ich denke, da ist noch recht viel Forschungsarbeit zu leisten. Und was die Sache jetzt noch ein bisschen komplizierter macht, ist, dass nicht alle ätherischen Öle bzw. ihre Inhaltsstoffe gleich gut über die Haut oder die Schleimhäute aufgenommen werden. Und auch dazu gibt es wenige Forschungsarbeiten. Wir haben dazu auch ein wenig gearbeitet im Zuge dieser Eukalyptol-Linalool-Studien und haben eben herausgefunden, dass das Linalool zum Beispiel besser über die Haut aufgenommen wird, während das Eukalyptol besser über die Schleimhäute aufgenommen wird. Also es wäre sinnvoll, das Lavendelöl eher über die Haut zu applizieren, aber Rosmarinöl oder Eukalyptusöl eher über die Atemwege, weil es dann besser aufgenommen wird. Und was noch eine Rolle zu spielen scheint, ist das Geschlecht. Aber da sind noch ganz viele Fragen offen. Und das wäre natürlich wahnsinnig spannend, wenn da mehr Forschung dazu betrieben würde.
Ja, sehr interessant. Und es ist wahrscheinlich bei den Frauen auch zyklusabhängig oder ob man schwanger ist oder nicht. Da gibt es ja auch Untersuchungen von der Frau Diplom-Ingenieurin Doktorin Veronika Schöpf, die in diese Richtung ihre Fühler ausgestreckt hat und Untersuchungen gemacht hat, auch wenn man hormonelle Verhütungsmittel nimmt, welche Auswirkungen das auf den Geruchssinn hat.
Genau.
Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht etwas aus der Praxis zu diesem Thema, das du angesprochen hast. Die Anwendung von Duftstoffen, die man bewusst wahrnimmt, durchaus auch über die Haut. Und wenn eine gewisse Konzentration vorhanden ist, dann riecht man das, wenn man sich mit einer Mischung einschmiert, die duftet. Und den meisten bekannt sind Erkältungssalben. Und Erkältungssalben enthalten oftmals den Wirkstoff eben Eukalyptol, also dieses Eukalyptische. Das kennt man von verschiedenen Erkältungssalben. Ich mag jetzt keinen Namen nennen, aber da hat, glaube ich, fast jeder was zu Hause. Und wenn man an diesem Duft riecht, werden bei den meisten Menschen Erinnerungen wach. Erinnerungen an die Kindheit beispielsweise, wenn die Mutter am Bett gesessen ist und einen Brustbalsam am Abend aufgetragen hat. Und dieser Duft ist mit dieser, ich bin krank und meine Mutter kümmert sich um mich, ich bin geborgen, ich bin sicher, gemeinsam abgespeichert. Dieser Wirkstoff Eukalyptol, bitte korrigiere mich, wenn ich mich da irre, aber der Aromatherapie-Literatur zufolge wirkt er nicht klassisch stimmungsaufhellend, ja. Also das ist jetzt nicht so ein Lichtbringer, wo man sagt, oh, wenn ich das rieche, da fühle ich mich im Urlaub, ja. Sondern eher im Krankenbett, ja. Aber dieser Duft löst bei vielen Menschen ein gewisses Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit aus, so nach dem Motto, oh, jetzt wird's gleich besser. Erinnerung an die Kindheit, ich bekomme Aufmerksamkeit, jemand kümmert sich um mich, ich fühle mich sicher. Das ist etwa, ich mache immer wieder bei den Kursen so kleine Tests und lasse abstimmen, ob das positiv oder nicht so gut wirkt und wie eben welche Erinnerungen hochkommen. Und da kann ich wirklich sagen, jetzt so aus der praktischen Arbeit, dass die meisten Erkältung damit verbinden und krank sein. Und die etwa 2/3 davon von den befragten Personen sagen, das ist aber positiv mit Erkältung verbunden. Da habe ich das Gefühl, jetzt wird es gleich leichter und jetzt kann ich besser durchatmen. Und das andere Drittel sagt dann, oh nein, da fühle ich, wenn ich das rieche, da fühle ich mich schon krank, oh, da bin ich eingeschränkt und kommen diese Gefühle hoch. Und das ist eben ganz interessant, wenn man dieses Werkzeug auch bedienen kann, dann kann ich im Urlaub, wenn ich sonst nichts mit habe und irgendwie traurig bin oder Stresssymptome hochkommen, weil man vielleicht gerade Erinnerungen hat, dass man irgendwas nicht erledigt hat in der Arbeit oder irgendein unangenehmer Anruf kommt vom Finanzamt oder was auch immer, ja. Dann empfehle ich dann, die meisten haben einen Erkältungsbalsam mit im Urlaub, dann schmieren sie sich doch die Brust ein oder die Füße mit so einem Erkältungsbalsam, der eh auch insektenabweisend wirkt, um hier, wenn sie diesen Duft mögen und er positiv assoziiert ist, hier ein gewisses Gefühl der Sicherheit, der Entspannung, der Beruhigung eben auszulösen, obwohl das per se nicht das klassische Entspannungsöl ist, muss man auch sagen. Oder Entspannungsduft ist. Finde ich eben sehr, sehr spannend, aber du hast ja sehr viel in diese Richtung geforscht, auch eben evidenzbasiert und nicht nur die Erfahrungen, die ich so im Alltag sammle, was glaube ich auch wichtig ist, aber trotzdem, es braucht auf jeden Fall natürlich auch die Forschung. Du, noch eine Frage. Was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir einen Duft wahrnehmen und wie beeinflussen ätherische Öle unsere Stimmung und unser Verhalten generell?
Wenn wir einen Duft wahrnehmen, wenn unser Geruchssinn stimuliert wird, dann docken die einzelnen Duftstoffe, die in diesem Geruch, in diesem Duft vorhanden sind, an die Riechrezeptoren an, die in unserer Nasenschleimhaut sitzen. Und die Rezeptoren sitzen genau in der Wand von speziellen Nervenzellen, die heißen Riechnervenzellen. Und durch dieses Andocken der Duftstoffe werden die Nervenzellen veranlasst, ein elektrisches Signal in Richtung des Gehirns zu senden. Kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Strom, der entlang dieser Nervenfaser einfach immer weiter in Richtung Gehirn transportiert wird aus der Nase. Und die erste Station, wo dieses elektrische Signal dann eintrifft, ist der Riechkolben oder Bulbus olfactorius, der sitzt über der Nasenwurzel an der Unterseite des Gehirns, ist auch schon ein Teil des Gehirns. Zwischen der Nase und dem Gehirn liegt sozusagen nur eine ganz kleine, schmale Bruchstelle, eine Synapse. Und in diesem Bulbus olfactorius im Riechkolben wird der Dufteindruck dann gebündelt und dadurch auch schon verstärkt. Und es erfolgt auch eine Art von Einteilung, weil in diesem Bulbus olfactorius im Riechkolben entsteht, je nachdem, welchen Duft wir wahrnehmen, ein bestimmtes elektrisches Muster. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die für das Erkennen von Duftstoffen, dass wir Duftstoffe benennen können, da brauchen wir diese verschiedenen Muster, weil die lernt unser Gehirn dann zu interpretieren. Dieses Signal wird dann weitergegeben an viele andere Regionen im Gehirn. Die nennt man zusammen den olfaktorischen Kortex oder Riechhirn oder Riechnetzwerk. Und da gibt es viele verschiedene Areale, die dazugehören. Eine davon, die besonders wichtig ist, ist der Cortex piriformis oder birnenförmiger Kortex. Der ist auch sehr wichtig, dass wir Düfte benennen können, dass wir sie klassifizieren können. Und dann wird dieses Signal weitergeleitet in andere Regionen. Und da ist jetzt das Spannende, dass das Areale sind, die nicht nur am Riechvorgang selber beteiligt sind, sondern die eben auch noch andere Funktionen haben. Vor allem zählen dazu die sogenannten Mandelkerne, die Amygdale oder die Inselrinde. Und die sind jetzt auch für die Verarbeitungen von Emotionen wichtig. Und eine weitere wichtige Region in dieser Riechrinde im Riechhirn ist der Hippocampus, das Seepferdchen. Der ist wichtig für unser Gedächtnis. Und so kann man gut erklären, dass ätherische Öle auf die Stimmungslage wirken können und dass sie auch Erinnerungen wachrufen können. Da hat sich auch gezeigt, dass Düfte Erinnerungen wachrufen können, die viel, viel älter sind als andere Sinnes, wenn diese Erinnerungen durch andere Sinnesreize hervorgerufen werden. Also zum Beispiel durch Sehen oder Hören. Was auch noch eine wichtige Gehirnregion ist, die mit am Riechen beteiligt ist, ist der Hypothalamus. Auch der bekommt Informationen aus diesem Riechhirn und der wiederum ist maßgeblich an der Steuerung des vegetativen Nervensystems, zum Beispiel Herzschlag, Atmung, beteiligt und am Empfinden von körperlichem Stress. Aber daneben auch hat er was zu tun mit dem Appetit, mit der Motivation oder auch mit dem Fortpflanzungstrieb. Und so können wir erklären, warum Gerüche oder ätherische Öle auch unser Verhalten beeinflussen können. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wie diese Einflüsse auf das Verhalten und auf unser emotionales Erleben zustande kommen können. Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass die Duftstoffe über das Blut auch zu den Organen gelangen können. Und zu diesen Organen zählt natürlich auch das Gehirn. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass Duftstoffe die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überschreiten können. Und ich spreche jetzt dezidiert nicht von diesem elektrischen Signal, das aus der Nase weitergeleitet wird, sondern wirklich von den Molekülen, die ins Gehirn gelangen. Wir wissen, dass einige Duftstoffe, oder sagen wir es anders, wir wissen von einigen Duftstoffen, dass sie verschiedene Neurotransmitter im Gehirn beeinflussen können. Und da gab es vor ein paar Jahren eine sehr schöne Übersichtsarbeit von einer, ich glaube, spanischen Autorin, die hat sich dem Thema gewidmet und da kann man lesen, dass ätherische Öle wie zum Beispiel Rose, Bergamotte und auch Lavendel den Serotonin, Dopamin und den GABA, Gamma-Aminobuttersäure-Haushalt beeinflussen können und dass sie so angstlösend und antidepressiv wirken können. Rosmarinöl, aber auch Eukalyptusöl zum Beispiel, durch diesen Gehalt an dem 1,8-Cineol, Eukalyptol, die wirken konzentrationsfördernd und stärken das Gedächtnis, weil sie einen Einfluss auf den Dopaminhaushalt ausüben. Ich muss jetzt da die Euphorie leider wieder ein bisschen dämpfen. Wir haben auch dazu noch wenige Forschungsergebnisse, die vom Menschen stammen. Überwiegend ist das aus Tierversuchen bekannt und aus Versuchen an einzelnen Zellen. Und da weißt du ja selber auch ganz gut, dass man das nicht so eins zu eins auf den Menschen umlegen kann. Aber es sind viele, viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass Duftstoffe, die Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen auch wirklich faktisch eine Wirkung auf unsere Organe und auf unser Gehirn ausüben.
Ja, ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr spannendes Thema. Ich beschäftige mich mit dem Geruchssinn auch schon seit einigen Jahren intensiver, aber jetzt nicht wissenschaftlich, muss ich dazu sagen. Und bin im Zuge dieser meiner Recherchen auch, kennst du sicher auch gut, auf den Johannes Frasnelli gekommen. Johannes Frasnelli ist Mediziner, hat Medizin in Wien studiert, und ist in Kanada an einer Universität und hat sich auch dem Geruchssinn verschrieben. Also er arbeitet nicht mit Duftstoffen in dem Sinn, dass er erforscht, wie welche Duftstoffe wirken, sondern hat sich den Geruchssinn ganz genau angeschaut, ist dort Anatomieprofessor. Und für all diejenigen, die der Geruchssinn interessiert, die vielleicht selbst den Geruchssinn verloren haben, teilweise verloren haben oder auch in diesem Beruf im Bereich der Aromatherapie, Aromapflege oder gewerblichen Aromapraxis arbeiten, vielleicht ein kurzer Tipp. Johannes Vasnelli kommt im September nach Graz für 2 Tage und da gibt es 2 Tage lang detaillierte Informationen rund um den Geruchssinn, wie der Geruchssinn funktioniert. Auch Erkrankungen rund um den Geruchssinn werden angeschaut. Also er beantwortet nicht Fragen, welches ätherische Öl oder welcher Duftstoff wirkt wie, aber er kann einfach auf eine sehr angenehme und auch für Laien verständliche Art und Weise gut erklären, wo der Geruchssinn wichtig ist, wie er funktioniert. Und das ist natürlich eine wichtige Information aus meiner Sicht für jeden, der mit ätherischen Ölen arbeitet. Mich persönlich würde jetzt auch noch etwas anderes interessieren. Und zwar, wenn wir an Duftstoffe in der Forschung denken, dann ist es ja so, dass viele Studien mit Einzelduftstoffen gemacht werden. Aber mich persönlich würde jetzt interessieren, werden auch ätherische Öle, pflanzliche ätherische Öle verwendet? An und für sich kann man die ja nicht standardisieren. Es ist ja jede Ernte auch geringfügig anders. Verwendet man trotzdem auch pflanzliche ätherische Öle oder nur die Einzelbestandteile von ätherischen Ölen?
Da würde ich sagen, das hängt ein bisschen davon ab, was das Ziel der Forschung ist. In der Grundlagenforschung, wo du ja detailliert etwas über Wirkmechanismen herausfinden möchtest, da kommst du mit einem komplexen Gemisch aus unter Umständen mehreren 100 Einzelduftstoffen nicht besonders weit. Da gibt es einfach nicht die notwendigen, wie soll ich sagen, Forschungsparadigmen, die uns erlauben würden, diese Komplexität auch abzubilden. Da wird eher mit Einzelduftstoffen werden Untersuchungen durchgeführt. Wenn es aber um die Klinik geht, oder auch um die Pflegewissenschaften. Da ist es ja wichtig zu wissen, wie wirkt dieses Gemisch in seiner Gesamtheit. Und da werden dann eher ätherische Öle verwendet. Also in vielen Studien im Bereich der medizinischen Forschung, aber auch in der Pflegeforschung wird mit ätherischen Ölen gearbeitet, die dann auch am Patienten eingesetzt werden, an der Patientin, aber in der Grundlagenforschung eher mit einzelnen Duftstoffen. Wobei das auch sehr interessant ist, dass man ja besonders im Bereich der antibakteriellen Wirkungen weiß, dass die ätherischen Öle nicht bloß die Summe ihrer Einzelkomponenten sind. Da gibt es ja durchaus verschiedene Interaktionen, dass der eine Inhaltsstoff wirkt eher noch fördernd auf die Wirkung des anderen oder wirkt hemmend auf die Wirkung des anderen Inhaltsstoffes. Es wäre schon wichtig, dass natürlich auch in der Gesamtheit zu überschauen. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach nicht die Untersuchungen dazu, die auch ermöglichen würden, dann diese komplexen Gemische genau zu charakterisieren. Auch noch ein Thema für die Zukunft, würde ich sagen.
Und ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn es um die Kennzeichnung von ätherischen Ölen oder um die Kennzeichnung von Kosmetikprodukten geht. Du weißt ja, ich setze mich hier intensiv ein, dass es Vereinfachungen gibt für kleine Hersteller, also kleine Chargen, beziehungsweise Einzelmischungen, die individuell, je nachdem, noch auf Kundenwunsch oder aufgrund eines Gespräches für eine Person hergestellt werden. Und hier würde ich mir auch wünschen, dass, es geht eh in diese Richtung, mit diesen MOCs, ja, dass es Regelungen gibt, gerade auch was die Kennzeichnung betrifft, die sich nicht nur anlehnen an Einzelbestandteile von ätherischen Ölen, sondern das ganze Gemisch sozusagen bewerten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich komme heute gerade eben von einer Wirtschaftskammersitzung und das ist momentan sehr, sehr präsent. Ich habe morgen auch wieder ein Gespräch mit der Europäischen Kommission dahingehend. Und ja, wir werden sehen, was sich dahingehend bewegen lässt. Ja, welche Rolle spielen denn jetzt individuelle Duftvorlieben und Erinnerungen bei der Wirksamkeit ätherischer Öle? Ich habe es vorhin schon angesprochen mit dem Beispiel Erkältungsbalsam. Wie sieht das aus wissenschaftlicher Sicht aus?
Ich würde gerne zuerst mal etwas Grundsätzliches sagen über Duftvorlieben. Mein Eindruck ist, dass so die Meinung besteht, dass diese Duftvorlieben irgendwie angeboren wären, was genetisch Vorgegebenes, dass wir alle, die gesamte Menschheit zumindest grob darin übereinstimmen würden, was angenehm ist und was unangenehm ist. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil Duftvorlieben sind erlernt. Kinder lernen durch uns Erwachsene, was sie mögen sollen und was nicht. Das sieht man ganz eindrucksvoll daran, dass kleine Kinder bis zu einem bestimmten Alter eigentlich überhaupt kein Problem mit Fäkalien und ihren Düften haben. Aber wir, die Eltern und das Umfeld, sagen ihnen, das ist pfui, das sollst du nicht mögen. Und natürlich hat das auch einen sinnvollen Hintergrund, weil üble Gerüche ja ganz oft mit mangelnder Hygiene und mit Krankheit in Zusammenhang stehen. Und was wir den Kindern eigentlich beibringen, ist, hüte dich vor diesen Missständen, vor diesen Krankheitserregern über deinen Geruchssinn. Aber grundsätzlich würden die Kinder nicht sagen, das stinkt, sondern sie lernen es erst durch uns. Was als positiv wahrgenommen wird und was nicht, hat auch stark mit dem kulturellen Umfeld zu tun. Kennst du zufälligerweise jemanden, der aus Schweden kommt, Ingrid?
Aus Schweden nicht, nein. Aus Schweden nicht, aus Finnland ja, aber aus Schweden nicht, nein.
Da gibt es Surströmming, ich weiß nicht, ob du da schon was von davon gehört hast, das ist vergorener Hering und das ist eine traditionelle Delikatesse in Schweden.
Ich habe das in Island gegessen, entschuldige, wenn ich die unterbreche, in Island haben wir das gegessen. Ja, daran kann sich Bernhards und meine Nase nicht gewöhnen.
Also ich kenne Leute, die es probiert haben, die keine Schweden sind und alle haben mir gesagt, das ist furchtbar ekelhaft, das hältst du nicht aus. Aber die Schweden und die IsländerInnen scheinen es anscheinend zu mögen. Aber auch bei den positiven Gerüchen gibt es natürlich sehr starke individuelle Unterschiede und individuelle Einschätzungen. Und was wissenschaftlich ein Fakt ist, ist, dass nur angenehme Reize und deswegen auch nur angenehme Gerüche zu Wohlbefinden führen. Wir haben ja heute schon öfter vom Lavendelöl gesprochen und dass es angstlösend ist. Wenn ich versuche, jemanden mit dem Geruch von Lavendelöl von seinen Ängsten zu befreien, aber diese Person kann den Lavendelgeruch einfach absolut nicht leiden, dann werde ich einfach schlechte Karten haben. Das wird nicht gut funktionieren. Da muss ich dann eben dieses Öl, wie es ja auch schon passiert ist, verkapseln und die Person das schlucken lassen und dann wirkt's. Und so ähnlich ist das auch mit den Erinnerungen. Hast du ja vorher schon angesprochen mit dem Erkältungsbalsam. Wenn ich einen Geruch mit einer Situation verbinde, in der ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe, dann kann dieser Geruch, wenn ich den später nochmals rieche, dieselben positiven Gefühle und auch die angenehmen Körperempfindungen auslösen, die ich in der Situation gemacht habe. Und andersherum funktioniert das leider auch. Es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel als Rettungskräfte oder auch als Soldatinnen traumatische Erfahrungen gemacht haben bei Einsätzen oder bei Katastrophen, wo sie Menschen gerettet haben. Und diese traumatischen Erlebnisse werden dann auch oft mit den Gerüchen verbunden, die in dieser Situation zu riechen waren. Und diese Gerüche können dann sehr starke Erinnerungen an das Trauma triggern und führen dann zu den sogenannten Flashbacks. Also das sind ganz, ganz schlimme körperliche und emotionale Erinnerungen an das Trauma, lösen Angstzustände und Panikgefühle aus. Und wer so unter so einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, der hat es wirklich sehr, sehr schwer. Ganz besonders oft sind da Gerüche von Kraftstoffen dabei oder auch Gerüche von Brand, ne, wenn es um so Katastropheneinsätze geht, die dazu führen können, dass dann eine Person, die so ein Trauma erlitten hat, an der Tankstelle ist und durch diesen Benzin- oder Dieselgeruch einfach an dieses Trauma erinnert wird und dann diese wirklich schweren Angstzustände durchleiden muss. Was ich mir auch denke, das ist jetzt zwar nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich halte das potenziell schon für möglich, dass auch Parfumnoten, die eigentlich einen Wohlgeruch haben, bei Opfern von Gewaltverbrechen mit diesem Trauma verbunden werden. Und deswegen, weil ätherische Öle ja auch in Parfums verwendet werden, denke ich, man sollte auch da vorsichtig sein. Und wenn ich als behandelnde Person weiß oder als Person, die ein ätherisches Öl verkauft oder anders wie hergibt, wenn ich weiß, dass der andere so eine Vorgeschichte hat, dann würde ich da schon einmal genauer nachfragen, ob es da irgendwelche Duftnoten gibt, die im Gedächtnis hängen geblieben sind, wo eventuell so eine Situation noch einmal getriggert werden könnte.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also man sieht, es klafft in beide Seiten auseinander, aber eines ist beiden Erlebnissen gemeinsam, sowohl dem schönen wie auch dem negativen Erlebnis, es kann enorme Emotionen auslösen. Und wenn wir schon beim Thema Emotionen sind bei manchen Menschen auch sehr stark mit Stressgefühlen verbunden. Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es konkrete Forschungsergebnisse zur Anwendung von ätherischen Ölen bei Stress und damit verbunden auch ganz oft Schlafstörungen?
Ja, die gibt's. Mittlerweile ist da die Forschung schon in eine gute Richtung unterwegs. Es gibt, ich sage einmal, eine respektable Anzahl von klinischen Studien, in denen auch belegt werden konnte, dass die Aromatherapie, also die Therapie mit ätherischen Ölen, unter anderem die Schlafqualität verbessern kann. Wir haben heute schon viel vom Lavendelöl gesprochen, das wäre eben so ein Beispiel, ein Öl, das schon sehr, sehr gut untersucht ist und da ist das ja auch in Form eines zugelassenen Arzneimittels gibt, gibt es auch da Studien am Menschen, die eindeutig belegen, dass dieses Lavendelöl angstlösend und schlaffördernd ist, und zwar über die Beeinflussung der Serotoninrezeptoren und der Gamma-Aminobuttersäure-A-Rezeptoren. Es gibt zu anderen ätherischen Ölen auch ganz gute Untersuchungen, zum Beispiel Orange oder Bergamotte wären da zu nennen. Und auch da gibt es eine systematische Übersichtsarbeit, eine wissenschaftliche Publikation, die vor einigen Jahren erschienen ist. Die hat zum Beispiel auch gezeigt, interessanterweise, dass Aromamassagen besser wirksam sind als die Anwendung über den Geruchssinn dieser ätherischen Öle und dass auch dabei kulturelle Faktoren eine Rolle spielen dürften. Diese Studie hat nämlich gezeigt, dass in den ostasiatischen Ländern die ätherischen Öle offenbar besser wirken als anderswo. Das ist auch etwas, das ich, als ich selber noch in der Forschung aktiv war, sehr oft beobachtet habe, dass ich mir gedacht habe, oh, die Studien aus Japan und aus Korea, die kriegen immer so tolle Ergebnisse raus. Und bei uns war es halt oft so, dass wir nicht das rausgekriegt haben, was wir uns eigentlich erwartet haben. Also die Kultur, die Riechkultur scheint auch da eine Rolle zu spielen. Zum Stress, da gibt es auch eine Übersichtsarbeit, wo aus Tierversuchen zumindest gezeigt werden konnte, dass ätherische Öle zu einer Aktivierung der sogenannten HPA-Achse führen. HPA steht für Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere. Und wenn diese Achse aktiviert wird, dann wirkt das der Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin entgegen und hilft damit beim Stressabbau. Und Öle, die hier zu nennen wären, wären eben zum Beispiel auch wieder das Orangenöl, das Neroliöl oder das Weihrauchöl. Und ich habe vorher auch schon mal ganz kurz das Sandelholzöl angesprochen. Da haben wir in Wien eine Untersuchung dazu gemacht. Und wenn das über die Haut verabreicht wird, also wieder ohne diesen Geruchssinn, ohne die Stimulation des Geruchssinns, dann hat das Sandelholzöl eine ausgleichende Wirkung. Es senkt den Blutdruck, aber gleichzeitig fühlen die Versuchspersonen sich aufmerksamer, wohingegen der Geruch von Sandelholzöl eher eine aktivierende Wirkung hat. Da haben die Testpersonen sich auch aufmerksam gefühlt, munterer und rastloser und ihre Hautleitfähigkeit ist angestiegen. Also da sehen wir wieder diese Art von Dualismus, über den wir vorher schon gesprochen haben.
Sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ich finde das auch eben so spannend, wenn hier genau differenziert wird zwischen Applikationen über die Haut und über die Nase an sich, über den Geruchssinn. Mich persönlich würde natürlich jetzt auch noch interessieren. Vielleicht machen wir mal eine Studie, vielleicht geht das auch. Aber das ist ja auch recht aufwendig. Das ist auch eine ordentliche Studie, ist mit vielen Kosten auch natürlich verbunden. Unsere Aromoli sind eigentlich Bonbons, ja. Und hier bringen wir ätherische Öle auf Birkenzuckerkugeln auf. Und diese werden nicht geschluckt, sondern die werden im Mund wie ein Bonbon eben so lange im Mund behalten, bis man über den Speichel natürlich einen Teil davon schluckt. Aber es ist natürlich auch eine Aufnahme über die Mundschleimhaut gegeben. Da wäre es natürlich auch spannend, wie sich das hier auswirkt und dass man das immer wissenschaftlich untersucht. Auf der einen Seite haben wir natürlich das haptische im Mund, das natürlich unterstützend wirkt, auch bei der Aktivierung des Belohnungszentrums. So wie halt jedes Zucker wirkt, ja, und süß natürlich auch noch dazu kommt. Aber ja, da sind ja auch noch viele, viele offene Fragen und ich finde das auch immer ganz spannend, wenn es noch offene Fragen gibt. Wer weiß, was sich tut in ein paar Jahren. Vielleicht können wir dazu auch einmal Studien machen. Ja, liebe Eva, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Aromatherapieforschung? Wo siehst du noch offene Fragen oder spannende Potenziale?
Für mich ist nach wie vor offen, warum diese individuellen Wirkungen, also die Wirkungen, die auf die individuellen Duftvorlieben, die Erinnerungen, die Erwartungen zurückgehen, oftmals stärker sind als die harten pharmakologischen, stofflichen Wirkungen, wenn die Nase beteiligt ist. Oder lass es mich anders sagen, warum wirkt ein ätherisches Öl über die Nase anders, als wenn die Moleküle tatsächlich ins Blut gelangen. Die Konzentration der Duftstoffe ist das sicherlich ein Faktor, das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich bin trotzdem nicht überzeugt, dass das wirklich der einzige Faktor ist. Und dazu würde ich mir noch mehr Forschung wünschen, denn ich glaube, wenn wir dieses Rätsel lösen können, dann wären wir in der Lage, die Wirksamkeit von ätherischen Ölen viel besser vorherzusagen und dann könnten wir die Aromatherapie noch effizienter nutzen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, dass es bald diese Ergebnisse gibt und ich freue mich über alles, was hier noch kommt. Bin sehr offen, sehr neugierig, weil ich glaube, dass das in Zeiten wie diesen erstens möglich ist und zweitens notwendig ist. Und wenn wir hier, weiß ich nicht, vielleicht auch aus der Praxis auch Inspirationen vielleicht auch an die Wissenschaft geben können und hier zusammenarbeiten und eine Brücke bauen, dann, oder gibt's eh schon, ja, aber vielleicht noch mehr, ja, dann kommen wir vielleicht zu so einem Ergebnis oder schneller vielleicht zu diesem Ergebnis. Ja, vielen lieben Dank, liebe Eva, für diese inspirierenden Einblicke in dieses spannende Feld der Wissenschaft. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, wo kann man dich erreichen?
Am besten kann man mich erreichen über meine E-Mail-Adresse, entweder eva.heuberger@forum-essentia.org. Oder kürzer eh@wissen-schaffts.de.
Vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend und schön, mit dir zu plaudern. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, alle nützlichen Links, auch die E-Mail-Adresse und die Website von Eva Heuberger findet ihr wieder in unseren Shownotes. Auch die Links, die ich während des Gesprächs angesprochen habe. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten Podcast in einem Monat. Alles Liebe, eure Ingrid Kammer.